Herzlich willkommen zu Leading Tech, dem Podcast für die Tech-Savvy C-Levels in Deutschland. Ich freue mich heute ganz besonders auf unseren Gast, Frank Grebe, CTO und Vorstandsmitglied der 2G Energy AG. Und damit übergebe ich auch dir schon mal das Wort, Frank. Vielleicht machst du eine kurze Intro, bevor wir in das Thema reinsteigen, wer du bist und ja, was du tust.
Ja, vielen lieben Dank, Felix, und danke, dass ich heute hier in deinem Podcast zu Gast dabei sein darf. Ich glaube, einer der ersten oder zumindest der wenigen CTOs, die aus dem Maschinenbau kommen und nicht aus dem IT-Bereich. Das erfüllt mich ganz besonders ein bisschen mit Stolz, dann hier dabei sein zu dürfen. Ja, zu meiner Person, du sagst es eben, Frank Grebe, ich bin 40 Jahre alt, Maschinenbauingenieur und im Vorstand der 2G Energy AG. Im Grunde habe ich mich hier nicht, wurde ich so hingeführt in diese Position, so durch meine Interessen. Das ist ja eigentlich ganz angenehm, wenn das so ist. Ich habe 1995, da war ich noch auf der Schule, schon ein Referat geschrieben über die Windkraft. Und das war 1995 wirklich noch nicht so präsent wie heute. Es gab noch nicht mal ein erneuerbares Energiengesetz. Das ist ja erst 2001 das erste geschrieben worden. Und das war dann auch einer der wenigen guten Noten, die ich im Deutschunterricht tatsächlich überhaupt bekommen habe. Aber das Thema erneuerbare Energien hat mich da halt schon irgendwie gepackt gehabt. Und mein Vater ist Kfz-Mechaniker seit seinem 14. Lebensjahr. Also habe ich auch immer irgendwo den Verbrennungsmotor um mich gehabt. Da kamen dann jetzt zwei so Welten aufeinander. Zum einen der Schwerpunkt erneuerbare Energien, zum anderen aber auch der Motor. Und das passt jetzt vielleicht nicht ganz auf den ersten Blick zusammen, aber bei 2G vereinen sich tatsächlich diese beiden Elemente. Da komme ich aber gleich nochmal zu. Erstmal zu meinem Werdegang weiter. Ich habe mich dann im Fachabitur damals schon mit PV-Anlagen beschäftigt, also hat sich weitergezogen und dann bin ich zum Maschinenbaustudium nach Dortmund gegangen, da mit einem Professor auch über das Thema am Thema Wasserstoff gearbeitet, habe ich Vorlesungsunterlagen für die Brennstoffzelle ausgearbeitet und. Das waren alles so Themen, die konnte ich dann bei 2G gut weiterführen. Ich bin 2006 bei 2G noch während meines Studiums angefangen. Ich war also rund 2,5 Jahre wirklich effektiv im Hörsaal in Dortmund und bin dann letztendlich parallel bei 2G gestartet und 2007 fest angestellt worden, damals als Mitarbeiter Nummer 36 und dann als fertiger Maschinenbauingenieur und habe dann mit dem CEO, mit dem heutigen CEO und Gründer Christian Gotold die Forschung und Entwicklung aufgebaut. Und 2G ist im Jahr 2007 auch an die Börse gegangen, also als wirklich kleines mittelständisches Unternehmen letztendlich den Börsengang gewagt. Damals hieß das Entry Standard, heute ist das der Scale, meine ich zumindest, lag ich nicht drauf fest. Und das war also ist halt so der Vorwurf der Börse, der dann diesen kleinen Unternehmen auch ermöglicht hat, letztendlich sich Kapital an dem Markt zu beschaffen. Und mit dem eingesammelten Kapital war uns dann klar, okay, wir müssen in Technologie und Netzwerk investieren. Das sind so die beiden Säulen, auf denen wir auch heute sagen würden, dass der Unternehmenserfolg im Wesentlichen basiert. Und für die Technologie war ich dann eben als Maschinenbauingenieur verantwortlich. Und ich habe dann externes Know-how natürlich auch eingesammelt. Wir haben uns erfahrene Motorenentwickler an die Seite geholt und letztendlich diesen Motor weiterentwickelt, ja, spezialisiert für den Betrieb mit Gas. Ich mache einen kleinen Schwank, das Produkt von 2G, das sind Blockheizkraftwerke, also Maschinen, die mit einem Motor Strom und Wärme produzieren und das ist natürlich dann relativ umweltfreundlich oder sehr umweltfreundlich. Ja, wie gesagt, wir haben dann diese Motoren genommen von den namhaften klassischen Herstellern, zum Beispiel MAN, und den weiterentwickelt und damit einen größeren Kundennutzen letztendlich unserer Produkte erzeugt. Und das wurde am Markt gut angenommen und da ist 2G dann halt auch gut mit gewachsen. Und in 2010 wurde die Forschung und Entwicklung dann ausgegründet als eine Gesellschaft. Ich bin als Geschäftsführer angestellt worden. Ja, wir haben da, wie gesagt, fleißig Motorentechnologie, BHKW-Technologie entwickelt. 2015 habe ich dann noch die Führung unserer Serviceabteilung übernommen, vor allem Struktur, Strategie, Organisation habe ich letztendlich als Aufgabengebiet mit übertragen bekommen, um ja mich da im Unternehmen auch weiter einbringen zu können. Das ist ein Bereich, der heute auch weit über 200 Mitarbeiter hat, über 100 Millionen Euro Umsatz abwirft, also mehr als ein Drittel des Umsatzes der Zweig Energy AG. Und seit 2020 bin ich Mitglied des Vorstands, also als CTO in der 2G Energy AG tätig. Heute sind wir rund 800 Mitarbeiter. Wir haben also auch für einen Maschinenbauer, würde ich sagen, schon ein ganz beachtliches Wachstum hingelegt. Ich meine, klar, im IT-Tech-Bereich kennt man da vielleicht noch ganz andere Wachstumsraten. Aber ich sag mal, mit einem physischen Produkt, was auch irgendwo gefertigt werden muss und. Was viele Schnittstellen hatten, BHKW ist, glaube ich, eine klassisch deutsche Erfindung. Du musst dich mit Strom auskennen, mit Heizung, Wasser, Abgasemissionen, Lärm, Einbringung in Gebäude, etc. Also es ist eine komplexe Angelegenheit und da haben wir, denke ich mal, schon auch eine ganz gute Story hingelegt, ja.
Ja. Und auch um nochmal auf dein Werdegang selbst einzugehen, auch super spannend, dass du im Grunde in dieser Firma zum auch günstigen Zeitpunkt eben diese Verantwortung bekommen hast, als recht junger damals Ingenieur, und dann damit wachsen konntest, ne?
Auf jeden Fall, das ist eine tolle Gelegenheit, die mir da unser Firmengründer letztendlich auch geboten hat. Und ich muss auch ganz klar sagen, in die Rollen, die ich da jeweils relativ mit jungen Jahren, wie du schon sagst, reingeschubst wurde, musste ich teilweise auch erst reinwachsen. Ne? Ich war nicht, und so fühlt man sich dann als junger Maschinenbauingenieur, zumindest ich nicht. Ich bin da nicht mit einem breiten Kreuz durch die Welt gelaufen, habe gedacht, hier bin ich und mir kann hier keiner was erzählen, sondern das ist schon auch mit einem gewissen Erwartungsdruck, der dann auf einem lastet. Und ich war immer froh, auch zur richtigen Zeit verschiedene Mentoren an der Hand zu haben. Und da hat das Unternehmen auch immer rein investiert, so diese Old Boys der Szene und teilweise auch außerhalb von unserem eigentlichen Produktprogramm, die an denen ich wirklich wachsen konnte. Weil im eigenen Unternehmen, da gab es ja in meiner Rolle auch niemanden, der mir da hätte noch irgendwie was erzählen können. Und die mussten dann letztendlich auch von außen kommen. Und das hat mir auch immer Spaß gemacht und macht es auch heute noch, zu den jeweiligen Herausforderungen, vor denen man gerade steht, natürlich auch immer, je nachdem auf welcher Stufe der Karriereleiter gerade, da auch mit den richtigen Leuten von außerhalb nochmal arbeiten zu können, ist auf jeden Fall sehr viel wert.
Ja, eigentlich total der tolle Insight oder auch Tipp für alle anderen, die auf dem Weg sind, die auch irgendwie zum CTO, auf dem CTO-Weg sind, sich dort eben halt auch extern Mentoren zu suchen, ne, die einen coachen.
Definitiv.
Persönlich, ja.
Ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und da sind immer Menschen, mit denen ich am Ende, wo es vielleicht mit einer geschäftlichen Beziehung losgeht, mit denen ich am Ende auch immer in einer freundschaftlichen Beziehung geblieben bin. Mhm. Das muss also nicht nur von der fachlichen, sondern halt auch von der menschlichen Ebene passen. Aber da gibt es mit Sicherheit für jeden irgendwo den passenden, das passende Gegenstück, den passenden Gegenspieler.
Ja, super. Sehr beeindruckender Werdegang auf jeden Fall, muss man sagen. Und natürlich auch eine Wahnsinnsloyalität zu dem Unternehmen. Aber es scheint ja immer eine Perspektive gegeben zu haben, immer wieder Wachstum persönlich wie auch wirtschaftlich. Also von daher, ja, sehr gut nachvollziehbar.
Was ja, auf jeden Fall, es ist immer irgendwie ein bisschen weitergegangen. Und ich meine, viele kennen das ja, wenn das zu lange auf einer Stelle irgendwo was ist, dann verliert man vielleicht auch mal den Reiz. Aber vor dieser Herausforderung habe ich in dem Unternehmen noch nie gestanden.
Das spricht dafür. Ja, sehr gut. Dann steig doch vielleicht noch ein bisschen tiefer ein, was jetzt die 2G Energy AG anbietet.
Ja, gerne. Also das Produkt, das Blockheizkraftwerk, ist letztendlich eine Maschine, die Strom und Wärme erzeugt, und zwar aus einem Primärenergieträger Gas. Und Gas kann jetzt vieles sein. Ne? Also man kennt natürlich das klassische Erdgas, was aus der Leitung kommt, mhm. wo es ja auch aktuell große Herausforderungen hier in unserem Land gibt und darüber hinaus, ganz klar. Es gibt aber noch viele verschiedene andere Gase, zum Beispiel Biogas oder Klärgas, also aus Kläranlagen letztendlich, Deponien, die Gase ausströmen, oder auch Kohlegruben, aus denen Gas strömt. Und wir haben es uns letztendlich mal auf die Fahne geschrieben, aus egal welches Gas, was irgendwo eine Kilowattstunde Energie beinhaltet, mit unseren Motoren am effizientesten Strom und Wärme zu generieren. Also den Motor letztendlich dafür herzurichten, dass er dieses Gas verwerten kann. Der wird dann damit angetrieben und der Motor treibt einen Generator an, einen Stromgenerator, der dann den Strom ins Netz einspeist, und die dabei anfallende Wärme, der Motor wird ja warm, muss gekühlt werden, die dabei anfallende Wärme wird dann zu Heizzwecken letztendlich genutzt. Und die Technologie entwickelt sich jetzt mehr und mehr auch zum Rückgrat der Energiewende und zum Rückgrat der erneuerbaren Energien. Ganz einfach, da kann man das Beispiel Deutschland eigentlich ganz gut ranziehen. Unser Primär-Endenergieverbrauch im Heizungssektor sind rund 1,4 Terawattstunden. Und im Stromsektor, der Strom-Primär-Endenergieverbrauch, sind 5 Terawattstunden. Jetzt sprechen wir über Energiewende. Du wirst es ja in deinem Umfeld und bei dir selber auch mitkriegen, immer vom Strom. Dass der Wärmesektor fast dreimal so groß ist und dreimal so viel Energie verbraucht, ist, glaube ich, vielen gar nicht so bewusst. Und unsere Produkte zielen letztendlich darauf ab, während sie Strom produzieren, ja auch Wärme bereitzustellen. Und wann wird Wärme gebraucht? Im Winter. Wann scheint die Sonne weniger? Wann liefern die PV-Anlagen weniger? Im Winter. Und damit ergänzen sich die Maschinen halt auch ganz, ganz gut zur Photovoltaik. Und also letztendlich wird, und klar, solange noch Erdgas verwendet wird, sind wir da noch fossil unterwegs, keine Frage. Aber im Vergleich zur klassischen Stromerzeugung, wie sie in Deutschland im Strommix aktuell stattfindet, werden schon bis zu 60% CO2-Emissionen gespart, ne, weil ich die Wärme mitproduziere und damit ja auch fossile Energien substituiere, also verdränge. Das ist also eine sehr umweltfreundliche Geschichte und das wird mehr und mehr erkannt. Und jetzt steigen aus der Kohle aus und aus dem Atomstrom aus, ne. Da sind ja auch jetzt ein paralleler Ausstieg aus diesen beiden Technologien, der da vollzogen wird. Wenn es nach der aktuellen Regierung geht, sind wir aus der Kohle ja auch schon bis 2030 raus. Und im Grunde soll Ende diesen Jahres das letzte Kernkraftwerk abgestellt werden. Gut, kann jetzt alles anders kommen vor den aktuellen Umständen, die wir da haben. Aber da sprechen wir über Jahre und nicht, also dann sprechen wir von, wir schieben es vielleicht ein bisschen auf. Aber sicherlich wird da nichts mehr dran grundsätzlich geändert. Und dann bedarf es letztendlich einer Rückgrattechnologie, die Energie liefert, wenn mal kein Strom aus Wind und PV letztendlich da ist. Das ist die sogenannte Dunkelflaute. Ne? Es ist dunkel und der Wind weht nicht. Kommt auch im Winter häufig vor. Und das Stromnetz muss halt stabil gehalten werden. Und unsere Anlagen werden dezentral aufgestellt. Also es sind viele, viele kleine Anlagen, die dann auch digital letztendlich zu einer großen verschaltet werden können. Ne? Das bringt jetzt die Digitalisierung letztendlich mit sich, dass man ein sogenanntes virtuelles Kraftwerk daraus machen kann. Normalerweise hast du ein großes Kraftwerk, da arbeiten dann x Angestellte im 24 Stunden im Schichtdienst und die betreiben dann dieses Kraftwerk. Das macht dann, ich sag mal, 1 Gigawatt Leistung hat das dann. Wenn wir 1 Gigawatt aufstellen, dann sind das hunderte Anlagen an verschiedenen Standorten. Da ist dann nicht Betreiberpersonal, sondern wir müssen dann dafür sorgen, dass diese Anlagen letztendlich betreiberlos effizient betrieben werden können und erfolgreich für den Kunden letztendlich laufen. Und da hilft uns die Vernetzung. Ich habe neulich einen Artikel gelesen, war ganz witzig, vom damaligen RWE-Chef 1980 oder 81 muss er gesagt haben, mehr als 3% erneuerbare Energien sind im deutschen Stromnetz definitiv nicht möglich. Muss man mal wirken lassen. Heute sind wir bei 50%. Ja. Das war damals wahrscheinlich richtig zu damaliger Zeit. Ne? Da gab es kein Internet, oder zumindest nicht in der Form, wie es heute ist. Und heute kann ich letztendlich diese Anlagen verschalten. Ich habe einen hochdynamischen Strommarkt. Die Anlagen können letztendlich strombörsenpreisorientiert betrieben werden, angesteuert werden, können abgeschaltet werden. Also können letztendlich die Frequenzschwankungen aus dem Netz super ausregeln. Und damit ergänzen die dann letztendlich auch die Erzeugung aus Wind und PV. Und dieses Thema Regel- und Ausgleichsenergie und Netzdienlichkeit spielt letztendlich bei unseren Kunden auch eine immer größere Rolle. Früher wurden die Anlagen eingesetzt, weil es wirtschaftlich war, ne? Also man hat letztendlich, man setzt den Primärenergieträger Gas, welches auch immer, ein und produziert Strom und Wärme und hat damit seine Energiekosten gesenkt. Heute wird durchaus auch darauf geachtet, dass die Anlagen dafür sorgen, dass man in der Fabrik ein stabiles Stromnetz auch weiterhin hat. Dass beim Ausfall auch weiter letztendlich weiter betrieben werden kann.
Ja,
das und heißt, dafür sind die Anlagen halt, wie gesagt, auch hervorragend geeignet.
Ja, das heißt, sind eure Kunden dann Geschäftskunden oder ist das sehr stark im öffentlichen Bereich? Weil wenn man über Infrastruktur, also Strominfrastruktur nachdenkt, kann man ja oft an entweder Riesenkonzerne oder auch staatlichen Einfluss. Ja. Aber ihr verwendet die auch in Fabriken zum Beispiel.
Genau. Unser Kundenklientel ist total vielschichtig. Diese Riesenkonzerne, die sind es auch. Die sind auch bei uns in der Kundschaft. Die betreiben oder haben letztendlich auch Gesellschaften, in denen die solche Anlagen betreiben. Sind auch teilweise unsere stärksten Kunden, muss man ganz klar sagen. Dann kommunal die Stadtwerke, die sich in diesem Bereich engagieren. Dann natürlich, also ich sag mal, in Hallenbädern, Schwimmbädern, Krankenhäusern, also in so kommunalen Einrichtungen kann man die Maschinen draufstellen. Und ganz normal Fabriken, produzierendes Gewerbe, Lebensmittelindustrie, ne, ist auch ganz klassisch, die solche Anlagen verwenden können. Also man hat da wirklich vom kommunalen Kunden über die produzierende Industrie, Sportstätten, etc. Wir haben da im Grunde überall, wo Wärme gebraucht wird und auch Strom, kann man die Maschinen hinstellen und wer es dann letztendlich da errichtet, kann dann der Kunde selber sein, also der Betreiber selber sein oder jemand, der einfach sagt, ich stelle dir meinen Keller zur Verfügung und kaufe dann günstig Strom und Wärme von dir. Also ich kann es dir gar nicht alles aufzählen, das ist so breit, dieses Kundenklientel. Und das war auch immer eines unserer Ziele bei 2G, möglichst breit aufgestellt zu sein. Das war diese zweite Säule, die ich eben sagte, auf der unser Erfolg basiert, ist das Netzwerk. Das eine, klar, die Technologie, das andere, das Netzwerk. Und das ist sicherlich auch ein breites Kundennetzwerk. Wir haben schon immer darauf geachtet, dass nicht nur ein großer irgendwie 20% von unserem Umsatz ausmacht, weil das kann ja natürlich auch mal gefährlich werden, wenn der den mal irgendwie wegbricht oder der irgendwie meint, hier die Preisschraube zu sehr drücken zu müssen, sondern immer möglichst viele Rechnungsempfänger letztendlich zu haben. Und deswegen ist das auch so vielfältig. Wir haben auch in mehr als 50 Länder dieser Welt mittlerweile geliefert, haben viele Niederlassungen weltweit, in den USA, aber auch hier in Europa, sind gut vernetzt in Asien, in Japan, auch in Australien. Und das ist für uns halt ganz wichtig, dass wir da möglichst breit aufgestellt sind. Und auch Erdgas und Biogase gibt sich circa 50-50 so bei unserem Produktportfolio.
Ja, wirklich sehr interessant. Auch ein Geschäft, wo ich jetzt persönlich gar nicht so einen großen Einblick rein habe.
Ja, glaube ich.
Ja, im Hintergrund, was wie so oft es manchmal mit Infrastrukturthemen ist, stattfindet. Aber jetzt will ich mal darauf zurückkommen. Du bist ja nun mal CTO bei 2G Energy. Ja. Klar, du hast, sag ich mal, das eher Motor-Ingenieursseitige. Aber wir hatten auch im Vorgespräch schon über Software, über Digitalisierung gesprochen.
Ja.
Als CTO, nämlich da mal die Kurve zu kriegen. Was entwickelst du da, also in dem Kontext?
Genau, also wir entwickeln jetzt tatsächlich nicht nur Zylinderköpfe oder Zündkerzen für Motoren, sondern haben natürlich auch einen ganz, ganz breiten breiten Ansatz in der Regelungstechnik und dann natürlich auch in der Digitalisierung unserer Produkte. Ich hatte es ja eben schon mal erwähnt, so ein Großkraftwerk, was dann vor Ort ein bisschen oder ja mit ein bisschen Personal betrieben werden kann, ist halt was anderes als viele kleine Kraftwerke. Aber wir müssen letztendlich dafür sorgen, dass der Kunde erfolgreich sein kann mit dem Produkt. Und dafür wollen wir es ihm möglichst leicht machen. Und die ganze Digitalisierung läuft bei uns eigentlich unter dem Deckmantel Enttechnisierung. Enttechnisierung aus der Sicht des Kunden. Unsere Kunden wollen ja kein Kraftwerk betreiben. Die wollen günstig Strom und Wärme und Versorgungssicherheit und vielleicht einen guten Carbon Footprint. Aber wer will denn ein Kraftwerk betreiben, der, ich sag mal, als Bäcker irgendwie Brötchen backt oder so? Ja? Und von daher müssen wir letztendlich enttechnisieren. Und das ist bei uns Digitalisierung. Alle Anlagen, also wir kriegen so circa pro Anlage haben wir so circa 200 Messwerte, die aus verschiedenen Wegen auf der Anlage gesammelt werden. Die wird durch eine klassische SPS erstmal gesteuert. Aber die Displays sind so Windows-Rechner letztendlich, in der läuft dann auch ein bisschen Windows-Software. Da laufen dann alle Daten zusammen, werden aufbereitet und werden dann zu uns nach Heeg geschickt. Wir haben, das geht über eine Cloud, über die Azure Cloud von Microsoft, wird das Ganze vorgefiltert, dann kriegt es schon mal so ein bisschen Intelligenz. Und dann geht es bei uns auf den Server, den hat unsere IT letztendlich dann gebaut. 32 parallel angesteuerte Mikroprozessorkerne sorgen dann dafür, dass wir pro Woche 100 Millionen Sensorwerte in Echtzeit bei uns reinkriegen und auswerten. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, um die Anlagen ja letztendlich gut im Blick zu behalten, unter dem Thema Fachkräftemangel, unter dem Thema, ich möchte dem Kunden gegenüber das möglichst enttechnisieren alles. Und ja, diese Sensorwerte, die landen dann, wie gesagt, auf dem Server und da können wir dann einfache Auswertungen bauen, die Werte miteinander in Relation setzen und uns letztendlich auch Störvorhersagen bauen, also Predictive Maintenance, wenn man so will, ja. Sich letztendlich aufbauen. Und mir war ganz wichtig, als Verantwortlicher nicht nur für F&E, sondern auch für Service, dass diese Informationen, die da generiert werden, den Service über die gleichen Prozesse erreicht, die er eh schon gewohnt ist. Ich möchte so ein, ich sag mal, am Service muss man sich vorstellen, da sitzen viele Menschen am PC und die kriegen dann Anrufe von Kunden, weil eine Störung ist oder die Anlage meldet sich digital halt übers Portal, ja. Dass eine Störung ist. Und diese Informationen muss der Troubleshooter, so nennen wir die Leute, letztendlich bearbeiten. Der kann sich in die Anlage einwählen, über einen VPN-Tunnel drauf gucken, was ist da los. Und da hat er ja letztendlich schon viele Datenströme und viele Möglichkeiten, ihn erreichen. Ich möchte jetzt nicht, dass für dieses Predictive Maintenance oder für dieses System letztendlich wieder ein neuer Prozess gestaltet wird, sondern letztendlich muss sich das in die vorhandenen Prozesse voll integrieren. Und wir haben auch lange geguckt, ob es da Zukauflösungen gibt zur Datenauswertung. Aber da war ganz häufig, man macht über Nacht eine Datenextraktion über alles, was so gekommen ist, lässt das dann da durchlaufen, kriegt dann da seine Listen, muss die durchgucken. Das war uns alles auch irgendwie nicht integriert genug. Und wir haben es jetzt geschafft mit unserem System, das nennen wir übrigens IRIS, Intelligent Report and Information System. Ja. Das besteht so aus rund 200 einzelnen Programmbausteinen, die wir an verschiedensten Stellen platzieren mussten, damit die Daten gesammelt werden, damit die aufbereitet werden, damit die ausgewertet werden, etc. Und die fügt sich halt, wie gesagt, voll in diese Serviceprozesse ein und der Troubleshooter, der sieht quasi keinen Unterschied, ob es jetzt eine IRIS-Meldung ist oder ob der Kunde angerufen hat. Der kriegt sein Ticket, da sind alle Informationen drin, die er braucht, wen muss ich als erstes anrufen, wo liegt vielleicht vor Ort der Schlüssel, falls ich einen Techniker hinschicken muss, wer ist als erstes zu informieren und bei diesem Fehlercode, was ist so der erste Lösungsvorschlag, der bei uns in der Wissensdatenbank liegt, woran könnte es eventuell liegen. Und genau so kommen letztendlich jetzt diese IRIS-Meldungen rein. Und so haben wir das Predictive Maintenance ganz, ganz tief in die Serviceprozesse integriert. Wir haben es da einfach mit Menschen zu tun. Ne? Der Mensch ist auch ein Gewohnheitstier. Und umso tiefer, umso weniger er sich da umstellen muss, umso mehr er in seinen vorhandenen Prozessen weiterarbeiten kann, desto besser geht es ihm. Und so haben wir dieses System, diese gewaltige Datenmenge aufbereitet und dann auch letztendlich da Rückschlüsse rausziehen, dem Troubleshooter zur Verfügung gestellt. Und natürlich auch unseren Kunden. Wir haben eine Plattform entwickelt, my2g.com nennt die sich. Da können Partner und Kunden drauf zugreifen. Und so wollen wir letztendlich die Innovationen, die wir für uns nach innen schaffen, auch nach außen unseren Partnern zur Verfügung stellen. Also die Partner sind für uns ganz, ganz wichtig. Wir haben rund 150, 200 eigene Techniker auf eigenen Payroll, aber in Summe weltweit erreichen wir über 1000 Techniker, die auf unsere Systeme ausgebildet sind, die über ein Learning Management System immer auf dem Laufenden gehalten werden, über technische Podcasts, über technische Service Zirkular nennen wir das, immer auf dem Laufenden gehalten werden. Und so haben wir, wie gesagt, eine Mannschaft von 1000 Leuten weltweit, die an unseren Anlagen Service machen können, die wir immer auf dem neuesten Stand halten können über verschiedene Infokanäle, die einmal im Jahr ihre Zugangsberechtigung dazu erneuern müssen, dafür ein paar Schulungen machen müssen. Und das haben wir, wie gesagt, alles über ein Online-Learning-Management-System realisiert. Und so schließt sich da letztendlich der Kreis, ne? Dass wir sowohl von der Anlage, die meldet sich viel Intelligenz rein, Entscheidungen den Technikern schon mal abnehmen, es dem Techniker auch leicht machen, vom Kunden gut dazustehen. Ist ja auch immer ein Punkt, ne? Der möchte sich auch vom Kunden nicht blamieren, sondern er möchte schon mal möglichst gute Informationen haben und bis hin zur Ausbildung des Technikers halt übers Learning Management System. Und das ist schon eine Aufgabe, sag ich mal, aber macht Spaß.
Ja. Das glaube ich. Ja gut, ich meine, typischerweise, und das höre ich jetzt hier auch so raus, bist ja dann nicht nur für das Produkt an sich verantwortlich, sondern ja auch für andere Systeme, wie jetzt das Learning Management System.
Genau, das Training Center, was sich letztendlich ums Learning Management kümmert, ist bei uns der F&E angegliedert. Das haben wir auch aus dem Grund gemacht, weil da letztendlich die Neuerungen auch entstehen. Mhm. Und ich die F&E-Ingenieure auch sehr, sehr eng mit den Trainern letztendlich verknüpft haben möchte, damit die up-to-date sind, damit die wissen, was kommt da raus, weil nichts Schlimmeres, als wenn irgendwo ein Techniker zu einer Anlage fährt, dann guckt er da drauf und dann sagt er dem Kunden, ach so, sowas bauen wir jetzt also auch. Ah, das wusste ich noch nicht. Ja. Also wir müssen, und gerade, ich sag mal, ein Unternehmen in diesem Markt, man ist da dynamisch unterwegs. Man hat schnell mal eine Neuerung, eine Weiterentwicklung, Produktweiterentwicklung und. Und da immer alle zur richtigen Zeit auch natürlich mit auf den Weg zu nehmen, damit da am Ende sich keiner vom Kopf gestoßen fühlt, weil er irgendeine Information nicht rechtzeitig gekriegt hat, ist schon eine Aufgabe. Und deswegen, wie gesagt, diese Verknüpfung mit dem Trainingscenter, die halt auch nah an der F&E zu haben, halte ich für wirklich wichtig.
Ja, sehr, sehr interessant. Auch, dass du sagst, ihr habt natürlich Unmengen an Daten, 200 an einer Maschine, 200 verschiedene. Kontinuierlich natürlich neue Werte liefern.
Ja.
Gibt es da andere Use Cases? Also schätze, also ihr macht Predictive Maintenance, daraus kann man wahrscheinlich auch Produktverbesserungen natürlich.
Absolut,
Weiterentwicklung.
Absolut. Ja. Genau, totaler Mehrwert für die Forschung und Entwicklung natürlich. Ja. Wir können uns die Top-Fehlermeldungen der Anlagenflotte auswerten. Und du kannst dir vorstellen, da die Anlagen ja auch irgendwo von der Wärme abhängig sind, hat man auch je nach Jahreszeit unterschiedliche Top-Meldungen. Ne? Zum Beispiel aktuell, wo es draußen ja hier bei uns, zumindest bei dir wahrscheinlich genauso blühend heiß ist. Ich glaube heute über 30 Grad. Da kommt eine ganz andere Fehler, kommt ein ganz anderes Fehleraufkommen als im Winter, wenn es minus 10 Grad ist. Da frieren dir eher mal irgendwelche Dinge zu. Ne? Und wir können mit dem System wirklich gucken, die Top-Fehlermeldung der Anlagen und dann mit dem Engineering ganz systematisch uns um die wichtigsten Punkte, die auch in einer breiten Fläche vorkommen, wegentwickeln, weil du kennst das vielleicht. Wer am lautesten schreit, kriegt zuerst. Ne? Ja. Und es kann ja durchaus sein, dass du Themen hast, die unheimlich hoch auf der Agenda sind, weil da irgendjemand hintersteht, der da unheimlich viel Druck macht. Aber ist das wirklich das Problem, was du mit deinen Produkten hast? Ne? Oder kannst du da über eine systematische Abfrage, kommst du vielleicht auf ganz andere Punkte, die mindestens genauso wichtig sind, vielleicht wichtiger, wo nur halt keiner hintersteht, der so laut schreit, warum auch immer. Ne? Und da kann man halt super systematisieren, die Weiterentwicklung super systematisieren, wenn man diese Informationen dann letztendlich auch hat. Das ist ein weiterer Anwendungsfall. Ein anderer ist zum Beispiel ganz simpel. Wir haben die Maschinen bis ins ERP durchvernetzt, also bis in die Unternehmenssoftware durchvernetzt.
Ja.
Wir schreiben oder wir haben mit vielen Kunden ja auch Vollwartungsverträge. Das heißt, der braucht sich selber um den Service im Grunde nicht kümmern, sondern wir machen da alles für ihn. Also der braucht sich im Grunde um die Anlage überhaupt nicht zu kümmern, sondern ich sag mal, wir haben die digitale Anbindung, wir kriegen mit, wenn dann Fehler ist, wenn eine Wartung fällig ist, fahren wir hin. Und er zahlt dann letztendlich Euro pro Betriebsstunde. Ganz simpel, ne? Die Anlage hat eine Stunde gelaufen, dann zahlt er uns dafür einen entsprechenden Obolus. Und jetzt wäre es ja eine Riesenarbeit, wenn wir jede Anlage, wir haben weltweit rund 8000 Maschinen geliefert, wenn wir jetzt jede Anlage nachgucken müssten, wie viele Betriebsstunden hat die denn jetzt, jedes Vierteljahr, um die Kundenrechnung zu schreiben. Und das haben wir natürlich auch mit der Iris digitalisiert. Die Betriebsstunden schickt die Anlage uns genauso wie ihre Sensorwerte und dann passend zur Quartalsabrechnung schickt die ins ERP. Da wird eine Rechnung rausgeneriert mit den hinterlegten Daten, wofür dieser Kunde dann pro Betriebsstunde bezahlt. Und dann brauchen wir nur noch Knöpfchen drücken und die Rechnung rausschicken. Ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber ein bisschen gucken muss man. Ne? Nicht, dass, wenn jetzt meine Kollegen aus dem Bereich das hören, mir die Rübe einhauen. Die machen da definitiv haben die da auch noch ein bisschen Arbeit mit, aber im Grunde ist es so, ne? Man hat da wirklich die Betriebsstunden im ERP aus der Anlage, sodass wir da auch Rechnungsinformationen generieren können. Das ist aus meiner Sicht eine super Anwendungsmöglichkeit und eine einfache Digitalisierung von so einem Prozess. Und unser Ziel ist es mit Iris, dass sich die Anlage ihre Ersatzteile irgendwann auch selbst einfach bedarfsgerecht bestellt. Weil so weit sind wir da gar nicht mehr von weg, muss man
Ja.
eigentlich sagen.
Ja.
Wir wissen heute anhand der Daten, wenn eine zum Beispiel eine Zündkerze gewechselt wurde. Ne? Also es ist ein Bauteil, ist bei diesen Maschinen wirklich auch ein Hightech-Bauteil. Also anders als bei so einem alten Rasenmäher, wo ich da so ein 7-Euro-Teil rausschmeiße, gehört die bei unseren Maschinen mit zum Verbrennungskonzept dazu und kostet rund 300 Euro, ne? Bis zu 600, je nachdem welche. Also die Zündkerze ist schon ein entscheidendes Bauteil bei den Anlagen. Und deswegen haben wir da einen großen Fokus drauf gelegt, die möglichst gut zu verstehen und auch gut zu verstehen, was im Feld damit passiert. Und das war gar nicht mal so einfach anhand der Daten, die die Anlage generiert. Und wie gesagt, wir wollen keine zusätzlichen Sensorwerte. Ein Sensor ist ja auch immer ein Teil, was kaputt gehen kann. Sondern durch die Digitalisierung, durch die Enttechnisierung aus den vorhandenen Werten mehr Informationen generieren. Und da haben wir es dann nach einiger Zeit geschafft, dass wir sehen können, ob die Anlage ihre Zündkerze noch alt hat oder ob eine neue Zündkerze letztendlich schon eingeschraubt wurde. Und das ist gar nicht mal so einfach gewesen, aus den vorhandenen Werten das zu ermitteln. Aber das wissen wir mittlerweile, so sehen wir im Feld, also ziemlich genau, wie lange halten die Zündkerzen im Mittel. Wie wird damit ja umgegangen vom Kunden, auch von den eigenen Technikern bei den Feldversuchsanlagen? Und jetzt, wo wir das wissen und eine durchschnittliche Betriebszeit haben, können wir ja sagen: Okay, die Betriebszeit nähert sich dem Ende. Liebe Anlage, bestell deine Zündkerze schon mal neu und im Wartungsplaner blockier bitte schon mal den nächsten freien Slot vom Servicetechniker. Ja, das ist eigentlich nur noch, also die Informationen haben wir alle da. Es fehlen eigentlich nur noch die Algorithmen, das durchzuvernetzen. Und wir sind gerade dabei, die Softwarelandschaft etwas neu aufzusetzen, vom ERP übers DMS bis zum Serviceplanungsgeschehen, also auch Mammutaufgabe, kannst du dir vorstellen. Aber ich denke, wenn wir damit erfolgreich durch sind, das wird sich ja natürlich auch ein, zwei Jährchen ziehen noch, aber dann werden diese Verknüpfungen sicherlich gebaut werden können und dann stellt unsere Anlage schon mal da automatisch ihre Ersatzteile. Dann haben wir diesen Milestone auch schon wieder genommen. Da freue ich mich schon drauf.
Das hört sich wirklich fantastisch an. Da wird sich einer unserer ersten Podcast-Gäste, der Marcel Dong ist, drüber freuen, der mich auch darüber gesprochen hat, über die Automatisierungsgrade von deutschen Unternehmen, wo die meisten ja weit weg sind. Sehr viel Paper-based, wenn nicht Excel und von links nach rechts per E-Mail. Also wirklich diese Automatisierung, diese systemische Unterstützung von ganz normalen Geschäftsprozessen zu etablieren, dann kommst du halt wirklich in eine ja, so eine Autonomie rein. Ja. Ja,
Ja,
Wahnsinn.
absolut. Ich meine, wir sind bei unseren 800 Mitarbeitern Altersdurchschnitt von 36 Jahren. Ne? Das ist relativ jung. Wir sind alle irgendwie getrieben, noch was zu erreichen. Wie gesagt, dieses Wissen holen wir uns von den Old Boys der Szene natürlich auch gerne rein beratend, aber Bei uns sind letztendlich, wir sind kein angestaubter alter Maschinenbaukonzern, wo jeder an den Prozessen festhält, sondern eher so erzogen, dass wir eine hohe Agilität behalten, dass jeder im Grunde weiß, dass der Status quo nicht der Status quo bleiben darf, sondern dass es besser gehen muss. Ja. Und da sind wir ganz getrieben und ganz dynamisch unterwegs. Ich glaube, da gibt es bei uns kaum oder keine Verweigerer.
Ja. Mega. Super, super spannend. In dem Sinne würde ich auch dich noch fragen, weil, also, bevor ich in die Wrap-up-Fragen reingehe, haben wir noch ein wichtiges Thema noch nicht angesprochen, was du uns gerne noch erzählen wolltest.
Im Grunde habe ich dir einen Überblick gegeben über das, was wir in der Digitalisierung machen, über das, was wir mit unserem Produkt an sich machen. Vielleicht ein Thema, was ich hier eingangs bei unserem Produkt nicht so angerissen habe. Ich habe ja gesagt, wir sind das Rückgrat der Energiewende.
Ja.
Und dass natürlich viel mit Erdgas oder Biogas aktuell stattfindet. Aber wir sind auch die Ersten, die diese Maschinen für den Betrieb mit reinem Wasserstoff schon anbieten.
Ah.
Also das ist für uns die Zukunft. Die Zukunft ist regenerativ, ganz klar. Wir gehen weg vom Fossilen. Und das ganze Thema nimmt seit 2018 eigentlich schon einen ganz schön guten Drive an. Wir haben 2012 schon unser erstes Wasserstoff-BKW ausgebildet. Wie gesagt, ich habe mich im Studium schon mit Wasserstoff beschäftigt, war also schon begeistert letztendlich von diesem Energieträger.
Ja.
Letztendlich speicherst du im Wasserstoff die Wind- und Sonnenenergie ein. Ne? Und ja. Sei es jetzt aus unseren Überschüssen, die wir hier haben, oder sei es aus Exporten oder Importen dann in dem Fall. Und das wird für unsere Produkte sicherlich die Zukunft sein, weg vom fossilen Erdgas hin zum rein regenerativ erzeugten Wasserstoff. Und deswegen sind wir da mit unseren Produkten halt auch ganz gut unterwegs, um die halt 100% H2 ready zu haben. Also wenn du dir heute so eine Maschine hinstellst, die auf Erdgas betreibst, dann kannst du die morgen im Rahmen von einer Revision, sag ich mal, umbauen lassen für den Betrieb mit Wasserstoff. Ist also auch da kein Stranded Investment. Das ist vielleicht noch eine wichtige Message, die ich nochmal.
Ja, definitiv. Auch was eure Weiterentwicklung angeht, nicht nur Digitalisierung, sondern auch auf der Motorenseite.
Ja, da haben wir Kunden in Japan, in Dubai, England, natürlich aber auch viel in Deutschland. Also das Thema nimmt wirklich Fahrt auf und ist eine schöne, erfrischende Dynamik drin.
Sehr spannend. Auf jeden Fall ein tolles Produkt und weiterhin alles Gute.
Danke.
Dann würde ich auch die zwei abschließenden Fragen noch stellen. Einerseits, wo findet man euch? Digital oder auch physisch? Gibt es was, wo wir euch promoten können?
Klar, also digital auf 2-g.de oder .com. Natürlich auf der Website, in allen sozialen Medien, Facebook, LinkedIn vor allem. Da findet man auch mich persönlich, also jeder, der sich da mit mir vernetzen möchte und einen Austausch über unsere Technologie wünscht, kann natürlich auch gerne bei mir auf LinkedIn mal vorbeigucken, aber auch 2G. Physisch findet man uns in Heeg im Westmünsterland. Also wer mal die A31 entlang fährt, da ist wenig los, da fahren die meisten sehr schnell. Der muss dann rechtzeitig auf die Bremse treten, dass er die Ausfahrt Heeg kriegt. Dann ist er bei uns quasi direkt vor der Haustür. Und ja, direkt an der holländischen Grenze. Enschede ist sicherlich so die nächstgrößte holländische Stadt in der Nähe und ansonsten sind wir eine Stunde von Düsseldorf entfernt. Da kann man uns so dann rein physisch lokalisieren.
Ja.
Und ja, wie gesagt, ansonsten im Internet auf den einschlägigen Plattformen.
Ja, top. Werden wir auch nochmal rein verlinken. Und dann, ja, zu guter Letzt, hast du noch eine Empfehlung für uns mitgebracht? Einen potenziellen Gast, der in unser Format reinpassen würde?
Ja, also ich bin ja jetzt der Maschinenbau-CTO, ne?
Ja.
Und ich habe da, ich kenne da tolle Start-ups und das eine ist zum Beispiel die KTW Technology GmbH, das ist der Wolfgang Teichmann, der Geschäftsführer. Und das ist letztendlich ein Unternehmen, was Weltraumtechnologie anwendet, um auf der Erde hier irdische Anwendungen den Carbon Footprint, die CO2-Erzeugung zu reduzieren. Also super toll, totales Hightech-Startup. Der Teichmann ist da sicherlich auch ein Ansprechpartner aus dem Startup-Bereich halt wirklich, der da ganz cool, also ein super, super interessantes Unternehmen hat.
Genial.
Kann ich mal ans Herz legen, die Technologie begeistert mich.
Ja, super, danke für den Hinweis. Klingt sehr, sehr spannend. Und ja, in dem Sinne bedanke ich mich auch bei dir. Vielen Dank dir nochmal, Frank, für die tollen Insights und spannende neuen Bereiche auch für unsere Podcast-Reihe. Cooles Produkt, coole Initiative. Und ja, freue mich, mehr von euch zu hören in der Zukunft.
Danke, Felix, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.
Gerne. Und in dem Sinne auch von meiner Seite in die Runde, danke fürs Zuhören und Zuschauen. Den Podcast Leading Tech findet man wie immer auf den gängigen Podcast-Plattformen bei Apple Podcasts, bei Spotify, sowie auch bei YouTube mit Video. Und ansonsten die Beiträge auf unserem LinkedIn-Channel DVC Digital Venture Consultants. Like, subscribe and share. Bis zum nächsten Mal.